Herbst 2020 haben wir diese Beispiele erlebt mit konkreten Morddrohungen gegenüber Armeniern. In Deutschland selbst ist es zum Glück nicht zu Angriffen gekommen, aber in anderen Ländern, besonders in Frankreich, ist es eben auch dazu gekommen, dass sie mobilisiert haben, dass sie auch Leute auf den Demonstrationen tätlich und mit Waffen angegriffen haben. Wir natürlich immer damit rechnen müssen, dass irgendwann diese harte Repression, die jetzt die Kurdinnen trifft, auch eines Tages uns treffen könnte. Mhm. Das wird der Fall sein, wenn die armenische Diaspora in Deutschland sich noch mehr politisiert und mobilisiert. Deutschland ist einerseits der engste Verbündete der Türkei, was sehr tiefe Beziehungen zur Türkei aufgebaut hat mittlerweile. Mhm. Und historisch war es auch am Völkermord mit beteiligt.
Anti! Was?
Barev, Bochchin, Rojbash, hallo, herzlich willkommen zur 14. Folge von Anti-Was. Mein Name ist Dilan und ich werde heute mit dem Diplomjurist Hovhannes Gevorkyan über anti-armenischen Rassismus sprechen. Wir werden heute über anti-armenischen Rassismus auf drei Ebenen, auf struktureller, auf institutioneller und auf individueller Ebene sprechen. Anti-armenischer Rassismus in Deutschland, in der Türkei, in Nordkurdistan und auch in Aserbaidschan. Hovhannes wird uns auch über seine eigenen Erfahrungen sprechen und natürlich über seine Perspektive über den ganzen Fall. Und ich möchte nochmal unterstreichen, dass der anti-armenische Rassismus auch unter KurdInnen sehr weit verbreitet ist. Das wird aber nicht so sehr oft angesprochen, deswegen werden wir heute auch darüber sprechen. Und dass natürlich es deutsche Geschichte ist, dass das Genozid an ArmenierInnen stattgefunden hat. Ich möchte auch nicht so lange darüber sprechen und fange sofort an.
Hallo Hovhannes, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Dankeschön dafür.
Ich habe zu danken. Ja, hallo.
Wir waren heute mit dir über ArmenierInnenfeindlichkeit oder anti-armenischen Rassismus sprechen. Und wie in den vorherigen Folgen möchte ich mit den einfachsten Begrifflichkeiten anfangen. Was bedeutet anti-armenisch? Und vielleicht darüber hinaus, was für Rassismen es gibt auf struktureller, institutioneller und individueller Ebene. Und vielleicht können wir danach noch spezifisch Deutschland, Türkei, vielleicht auch Aserbaidschan sprechen oder Staaten, Länder, die du halt für wichtig findest. Also die einfachste Frage, was bedeutet anti-armenischer Rassismus?
Ja, ich glaube, das ist eine gute Frage, die man tiefgehend beantworten kann. Also wo man vielleicht auf die historischen Wurzeln schauen sollte, was die Lage der Armenier, besonders im Osmanischen Reich, anbetrifft. Denn die Armenier sind ein Volk, was in den letzten Jahrhunderten, besonders bis zum 20. Jahrhundert eben, einerseits im Osmanischen Reich zu großen Teilen gelebt hat und einmal im russischen Zarenreich. Wenn wir uns auf das Osmanische Reich konzentrieren, wo ja dann auch der Völkermord 1915 stattfand, dann sehen wir, dass in der Benachteiligung der christlichen Bevölkerungsgruppen, zu denen ja die Armenier auch gehörten, dass eben aus dieser strukturellen Benachteiligung, also Armenier hatten nicht die gleichen Rechte wie zum Beispiel die osmanischen Türken oder die Muslimen allgemein, durften sich zum Beispiel nicht bewaffnen, sie durften bestimmte Berufe nicht ausüben, ihre Religionsfreiheit war beeinträchtigt und so weiter. Dann sehen wir da schon die Benachteiligung, die halt in Massakern und Deportationen kulminieren sollten. Im Endeffekt betraf das natürlich einerseits eine Benachteiligung, die strukturell ausgelegt war, die aber dann immer mehr in Richtung Dehumanisierung der Armenier ging. Im Zuge des Niedergangs des Osmanischen Reiches war es ja eben so, dass ein Vielvölkerstaat entstanden war und man anti-armenischen Rassismus damals und auch durchaus mit heutigen Parallelen auch analog zu dem Antisemitismus analysieren könnte. Also es ging um die soziale Stellung der ArmenierInnen und die war eben das ein Teil natürlich, genauso wie die Jüdinnen und Juden in Europa eben daraus bestand, dass eine verarmte Masse entstanden war, die im Bauerntum besonders vorhanden war. Aber es gab eben auch eine soziale Klasse, die eben Vorläufer der Bourgeoisie war. Also besonders was den Handel und die Finanzen anging, was die Architektur angeht und so weiter, hatten die Armenier im Osmanischen Reich teilweise eine sehr gehobene Stellung. Also muss man ein bisschen beispielhaft zu skizzieren, der Architekt des heute noch stehenden Dolmabahce-Palastes in Istanbul war ein Armenier zum Beispiel, und der Sultan und die Sultane, besser gesagt, begaben sich auch dementsprechend damit. Aber das weckte auch dementsprechend auch Neid und Missgunst hervor, die sich in erster Linie dann in den Massakern der hamidianischen Ära, also der Herrschaftszeit von Mus'ab Abdulhamid II., der ab 1876 herrschte, eben daraus resultieren sollten, dass interessanterweise der loyale Millet, also die loyale Kaste, die eben die Armenier repräsentierten, die eigentlich sehr treu gegenüber dem Osmanischen Reich waren, plötzlich als die Verräter wahrgenommen wurden und man quasi sie als Sündenböcke missbrauchen sollte. Und der Genozid ist natürlich der Tiefpunkt des Ganzen, aber es setzt sich ein bisschen auch danach fort, also was eben die mangelnde Aufarbeitung der Türkei in Bezug auf diesen Genozid, aber auch allgemein auf die Ära Sultan Abdulhamids II. Anbetrifft, ist eben, dass diese Benachteiligung niemals anerkannt wurde, und dementsprechend werden die ArmenierInnen, die überlebt haben in der Türkei oder auch die Nachfahren sind der Überlebenden, auch als die Reste des Schwertes bezeichnet, verächtlich. Auch von Erdogan persönlich wurden sie so bezeichnet. Und das soll eben daraus resultieren, dass sie es eben waren, die letztendlich durch einen Verrat die Niederlage des Osmanischen Reiches im Ersten Weltkrieg verursacht hätten. Und in der modernen türkischen Geschichtsaufarbeitung ist es eben auch so, dass sie zum Beispiel diejenigen waren, die untreu waren, während eben die nationalistischen Kräfte die Türkei wiederhergestellt hätten. Und es gibt immer wieder eine Missgunst oder auch eine Verachtung, die sich eben daraus ausdrückt, dass eben die nationalistischen Mobilisierungen gegen die Armenier in der Türkei kontinuierlich sind und dass sie sozusagen auch in Angst und Schrecken gehalten werden sollen, nachdem man sie, wie gesagt, als Ergebnis des Völkermordes aus ihrem historischen Heimatländern so gut wie vertrieben oder ermordet hatte. Und heutzutage gibt es ungefähr 100.000 christliche Armenier plus vielleicht 200.000, 300.000 muslimische Armenier, die man die Hamschen Armenier bezeichnet. Die sind eben dadurch ausgedrückt, dass sie halt sehr misstrauisch beäugt werden seitens der türkischen nationalistischen Mehrheitsgesellschaft.
Jetzt eine Frage, diese muslimischen ArmenierInnen, meinst du, die sind etwas privilegierter, weil in vielen Stellen geht es ja auch darum, dass ArmenierInnen nicht muslimisch sind?
Es kommt drauf an. Also sie werden gar nicht so sehr wahrgenommen, weil diejenigen, die halt als Armenier wahrgenommen werden, mit dem Christentum assoziiert werden, denn Armenier sind ja das älteste christliche Volk auf der Welt, also das Volk, was das Christentum als erstes zur Staatsreligion erhob. Und dementsprechend spielt natürlich das Christentum oder der Glaube eine wichtige Rolle. Allerdings ist es eben auch so, dass die Situation der Hamschen Armenier, die eben im Gegensatz zu den christlichen Armeniern eher im Osten der Türkei am Schwarzen Meer noch sich befinden, durchaus unterschiedlich aufgefasst ist. Also es ist eben auch so, dass einige sich so gut wie assimiliert haben, andere hingegen haben zwar einen muslimischen Glauben, weil sie das jetzt über mehrere Generationen hinweg so gemacht haben, aber pflegen durchaus die armenische Kultur mit dem eigenen armenischen Alphabet, mit der eigenen armenischen Geschichte etc. Von daher würde ich sagen, sie haben eine andere Stellung, sie werden teilweise auch gar nicht als Armenier anerkannt, auch von Armenier selbst müsste man eigentlich sagen, denn für viele heißt es eben, dass Armenier unbedingt christlich sein muss. Nichtsdestotrotz gibt es diese Menschen, und ich habe auch mit ihnen gesprochen, die auch teilweise nach wie vor die Sprache ganz wichtig auch sprechen, das Alphabet schreiben. Und ich würde sagen, es ist unterschiedlich. Je nachdem, inwiefern sie sich auch als Armenier identifizieren, desto schlimmer werden sie wahrscheinlich auch unterdrückt.
Ich habe auch sehr viele armenische Familien, die in nordkurdischen Städten leben, kennengelernt, die selbst auch muslimisch sind und auch kurdisch sprechen im Alltag, mittlerweile auch selbst sich nicht mehr als ArmenierInnen bezeichnen. Und diese Abschottung auch in der Gesellschaft dann auch nur dann aushalten, sage ich mal, indem sie einfach so tun, als wäre sie muslimisch-kurdisch. Das ist sehr schade, weil ein unterdrücktes Volk unterdrückt ein anderes Volk. Ich wollte eigentlich später darauf kommen, aber vielleicht können wir direkt so anfangen. Es hat sich jetzt so ergeben, so dieser anti-armenische Rassismus ist unter diesem kurdischen auch. Wobei ich auch sagen muss, ich habe bis vor ein paar Jahren noch immer gedacht, das sind so zwei Völker, die sich am besten verstehen. Beide unterdrückt, beide vom Genozid bedroht. Beide haben sozusagen denselben Feind oder denselben Staat, der sie permanent repressiert und massakriert und müssen also zusammenhalten. Ne? In vielen Situationen sehe ich das auch. Im Fall von Hrant Dink war das zum Beispiel auch so, dass die eine sehr große Unterstützung da war. Die HDP ist zum Beispiel ein Beispiel für den Zusammenhalt. In Diyarbakır ist zum Beispiel Ahmet, auf Kurdisch gesagt, ist zum Beispiel eine Stadt, in dem auch die untereinander auch wirklich friedlich zusammenleben und auch wirklich zusammenleben. Also nicht einfach random irgendwie zusammen in derselben Stadt sind und sich irgendwo, nein, die auch wirklich sehr viele Anekdoten gemeinsam haben oder Mardin genauso. Aber es gibt auch noch die andere Seite. Ich weiß ja, du bist aus Armenien und nicht aus irgendwie türkischen, kurdischen Städten, aber kannst du vielleicht dazu was sagen? Wie ist so dieser armenischer Rassismus unter den KurdInnen?
Ich denke, das ist eine politische Auseinandersetzung, also die eben von den politischen Lagern abhängt. Du hast das Beispiel in Ahmet in Diyarbakir auch angesprochen und auch mit der HDP, die ja jetzt zum Beispiel auch den einzigen armenischen Abgeordneten im türkischen Parlament hat. Garo Paylan, der ja mittlerweile aufgrund der enormen Repression und der Verhaftungen vielleicht jetzt der bekannteste HDP-Abgeordnete ist, weil er noch von Repression verschont geblieben ist, weitestgehend. Das sind natürlich linke Kräfte, die internationale Solidarität zum Programm haben und die auch eben diese Aufarbeitung geschichtlich vorantreiben. Die HDP unter der Verwaltung in Diyarbakir, die von der HDP dominiert war, war es eben auch so, dass sie eben die Subgedagos-Kirche in Diyarbakir wieder aufgebaut haben, dass sie Armenischkurse wieder aufgebaut haben, wo eben das interessante Phänomen war, dass im ersten Jahr, glaube ich, so 3 Dutzend Menschen dort an den Kursen teilgenommen haben, also Menschen, die eben nicht Armenisch sprechen, auch nicht Armenisch aufgewachsen sind, aber noch wissen, dass sie armenische Wurzeln haben. Und interessanterweise nahmen dann im nächsten Jahr ungefähr doppelt so viele Menschen an diesen Sprachkursen teil. Das war dann ungefähr 2014/15, bevor es dann also zum neuerlichen Krieg des türkischen Staates gegen die nordkurdischen Gebiete kam. Und was passierte, was eben leider eben die logische Folge dieser türkischen Aggression war, ist eben, dass nicht nur die Kirche beschädigt und angegriffen wurde mit Bomben, sondern auch diese Kurse geschlossen wurden. Und ich denke, dass von linker kurdischer Seite diese Aufarbeitung relativ gut vonstatten geht. Da können wir uns ein Beispiel nehmen. Da finde ich es auch immer wieder schön, wenn halt die gemeinsame Mobilisierung stattfinden, wenn eben durch die Kräfte wie eben der HDP eben es auch möglich ist, zum Beispiel eine Zeit lang, also 2013/14, wo eben die Repression in der Türkei nicht so stark war wie heute, da sind auch durchaus auch armenische Reisegruppen aus den USA oder aus Frankreich auch wieder nach Diyarbakir oder nach Van gefahren und haben die historischen Heimstätten besucht zum Beispiel, was uns viel bedeutet zum einen. Und zum anderen war es eben auch so, dass ein Dialog möglich war, also dass eben Garo Paylan diese Aufarbeitung so forcieren kann. Er hat ja letztlich auch einen Gesetzesentwurf im türkischen Parlament eingebracht zur Anerkennung des Genozids, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und es gibt natürlich auch aus der türkischen Gesellschaft Stimmen, die lautstark die Anerkennung gefordert haben. Nur ist es eben so, dass die derzeitige politische Lage in der Türkei bestimmt ist durch die AKP-MAP-Regierung, die eben die Staatsgewalt innehat und dementsprechend viel mehr Ressourcen hat als die kurdische Freiheitsbewegung. Und auf den Punkt zurückzukommen bezüglich der Beziehung zwischen Armeniern und Kurdinnen, ich sprach von einer politischen Auseinandersetzung und diese Auseinandersetzung bezüglich dieser beiden Völker ist eben auch so geregelt, dass die konservativen Kurden, die es ja auch durchaus gibt und die ja auch Erdogan unterstützen, die setzen nahtlos die Agenda des türkischen Nationalismus in dieser Hinsicht für mich fort. Also das ist für mich nicht nur Verrat am kurdischen Volk, sondern eben auch ein Verrat an der eigenen Geschichtsaufarbeitung. Und die sind natürlich Erdogan-Anhänger, die paktieren offen mit dem türkischen Faschismus und von daher kann man auch von diesen konservativen Kräften innerhalb des kurdischen Volkes auch so keinen Dialog erhoffen. Also das ist für mich einfach eine Frage von Fortschrittlichen gegen konservative Kräfte. Und es ist natürlich eben auch so, dass das kurdische Volk nicht homogen ist, sondern auch in Klassen geteilt ist. Und dementsprechend haben natürlich die unteren Klassen mit der Arbeiterklasse, mit den Bauern und so weiter am meisten Interesse daran, dass dieses AKP-Regime gestürzt wird. Es gibt aber auch durchaus Klassen innerhalb des kurdischen Volkes, aus der Bourgeoisie vor allem, die kein Interesse haben, dass diese Unterdrückung und Ausbeutung verschwindet. Und dementsprechend sind sie für mich auch auf der anderen Seite der Barrikade, um es ein bisschen metaphorisch auszudrücken. Aber ich glaube, man muss diese Konstellation auch im armenischen Volk natürlich, das ist auch nicht homogen, muss man immer aus einer Klassenperspektive betrachten, so be versuche ich es zumindest. Und dementsprechend, je nachdem, welche Klassenperspektive man annimmt, kann man dann auch besser erschließen, wer ein Interesse an einer Aufarbeitung hätte, wer ein Interesse an einem Dialog hätte, wer aber auch gemeinsame Interessen verfolgt und wer nicht. Und dementsprechend, so sehe ich die Aufarbeitung, so sehe ich die Aufarbeitung auch mit dem türkischen Volk, was allerdings bei weitem nicht die politische Entwicklung gemacht hat oder in ihrer politischen Entwicklung zurückgeworfen wurde, als eben die linken Kräfte, die eben das kurdische Volk, den Teil des kurdischen Volkes repräsentieren. Als letzten Satz dazu muss man natürlich auch erwähnen, es ist für mich keine ewige Feindschaft zwischen Völkern, sondern einfach eine Frage der Klassenperspektive. Und die Türkei ist auch ein Land, was eine große Geschichte von linken Kräften hat, von Streiks, von Betriebsbesetzungen etc. Letztens war ja wieder der 1. Mai, wo man an den historischen 1. Mai 1977 erinnert hat. Und das alles hat es in der Türkei gegeben. Da sind Arbeiter in verschiedener Ethnien auf die Straße gegangen. Und ich denke, das wird wiederkommen. Aber jetzt ist die Lage eben derzeit, dass eben das AKP-Regime mehr oder weniger fest im Sattel sitzt und ja, in der Türkei eine brutale Diktatur aufgebaut hat.
Vielleicht können wir später nochmal auf die Türkei zugreifen, vielleicht auch noch Aserbaidschan, wenn es noch Zeit bleibt. Aber wie sieht die Lage hier in Deutschland aus? Ich meine, also wir haben ja alle mitbekommen, dass vor 6 Jahren, also 2000, nee, vor 5 Jahren war das 2016, dass das Bundestag, dass das, der Bundestag den Völkermord, den Genozid an ArmenierInnen anerkannt hat. Und alle türkeistämmige Abgeordnete, die die das unterschrieben haben, die wurden dann auch stark repressiert, bedroht. Viele haben dann auch Schutz bekommen, persönlicher Personalschutz, und können seitdem auch gar nicht mehr in die Türkei einreisen, wenn sie es vorher konnten. Auch nicht frei bewegen, weil es gibt ja diese auch türkischen geheimdienstlichen Strukturen auch in Deutschland, die auch, was auch zum Beispiel auch so Todeslisten kamen raus vor ein paar Jahren, Agenten wurden enthüllt und so weiter und so fort. Und es scheint so, als ob das Thema Anti- oder ArmenierInnenfeindlichkeit in Deutschland nicht so großes Thema ist. Also es wurde anerkannt, okay, das war's. Wie sieht es in der Realität aus? Welche Rassismen erleben ArmenierInnen in Deutschland, auch in diesen drei Ebenen?
Ich denke, dass Deutschland da eine besondere Rolle spielt in Bezug auf die Geschichte, aber auch auf die Gegenwart. Deutschland ist einerseits der engste Verbündete der Türkei, was sehr tiefe Beziehungen zur Türkei aufgebaut hat mittlerweile. Mhm. Und historisch war es auch am Völkermord mit beteiligt. Das heißt, die Aufarbeitung in Deutschland mit der Anerkennung 2016 ist auch eine Aufarbeitung deutscher Geschichte. Das Deutsche Reich, damals unter Kaiser Wilhelm II., war ja nicht nur eng verbündet mit dem Osmanischen Reich, sondern war mitverantwortlich oder war der Motivator schlechthin, damit das Osmanische Reich überhaupt in den Ersten Weltkrieg einziehen konnte. Mhm. Und sie waren diejenigen Kräfte, die halt die Türkei am meisten umworben haben. Und dann gibt es diese beiden berühmten Kriegsschiffe, die dann, ich glaube, Göbel und Breslau heißen sie, die dann an das Osmanische Reich verschenkt wurden. Und es war Kaiser Wilhelm II., der eben das Triumvirat der Jungtürken, Talat Pascha, Enver Pascha und Cemal Pascha, dazu gedrängt hat, sogar einen Dschihad auszurufen. Also das Osmanische Reich war ja auch ein Kalifat und der Kalif war damals noch sozusagen das Zentrum der islamischen Welt, wenn man das so betrachtet. Und dementsprechend hat eben das Deutsche Reich darauf gedrängt, dass auch ein Dschihad ausgerufen wurde, um eben die muslimische Bevölkerung gegen die, in Anführungsstrichen, christliche Entente zu mobilisieren. Das sind die historischen Hintergründe. Mhm. Die andere Seite ist, dass eben die Grauen Wölfe, die Boskut-Bewegung der faschistischen MAP, die größte rechtsextreme Organisation numerisch darstellen in Deutschland, mit bis zu 18.000 Mitgliedern. Mit weitgehenden Verzweigungen im Kulturbereich, im religiösen Bereich, im gastronomischen Bereich etc. Und dementsprechend auch eine reale Gefahr für die Armenier darstellen. Also während des Zweiten Nachzachskrieges im Herbst 2020 haben wir diese Beispiele erlebt mit konkreten Morddrohungen gegenüber Armeniern. In Deutschland selbst ist es zum Glück nicht zu Angriffen gekommen, aber in anderen Ländern, besonders in Frankreich, ist es eben auch dazu gekommen, dass sie mobilisiert haben, dass sie auch Leute auf den Demonstrationen tätlich und mit Waffen angegriffen haben. Und Deutschland spielt in der Hinsicht eine sehr zwielichtige Rolle auch, weil sie einerseits den Genozid in Worten mit der Bundestagsresolution anerkannt haben. Mhm. Und interessanterweise haben sie das am 2. Juni getan, was interessant ist, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, dieses Datum. Und natürlich für massive Verärgerung seitens der türkischen nationalistischen Community, aber auch des türkischen Staates hervorgerufen haben. Also es gab 2016 auch Mobilisierung seitens der faschistischen Kräfte in Deutschland, um diese Resolution zu verhindern. Und dann ist letztendlich diese Resolution, die ja nach mehrmaligen Anläufen, also man hat das auch schon 2005 und 2015 jeweils zu dem 90. und 100. Jahrestag versucht, dann hat es endlich geklappt, diese Resolution durch den Bundestag durchzubekommen. Aber daraus sind ja keine rechtlichen Folgen entstanden. Und das hat die Bundesregierung in einer weiteren Debatte im September 2016 nochmals erwähnt, weil dann war wieder eine Kontroverse entstanden, dass die Bundesregierung erklärte, dass diese Bundestagsresolution nur eine Meinungsäußerung des Parlaments sei und keinerlei rechtliche Bindung hätte, zum Beispiel um diese Geschichte des Völkermordes in den deutschen Schulbüchern unterzubringen. Mhm. Das ist für mich als Jurist natürlich sehr interessant, um zu wissen, okay, der Bundestag hat eine Resolution verabschiedet, hat das eine rechtliche Wirkung nach außen oder nicht? Hat sich gezeigt, dass es de facto und nach Ansicht der Bundesregierung auch de jure nicht hat. Nichtsdestotrotz hat es die Türkei sehr verärgert und man darf nicht vergessen, dass 2016 auch das Jahr war, wo die EU mit deutscher Führung auch den sogenannten EU-Türkei-Deal zur Bekämpfung der Flüchtlingskrise geschlossen hat. Mhm. Das heißt, Deutschland spielt auch mit diesem Thema, indem sie halt sozusagen der türkischen Seite klar machen, wir werden das anerkennen. Und dem gegenüber müsst ihr halt diesen Deal zur Bekämpfung der Flüchtlinge mit uns eingehen. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass die Türkei dann eben weitere Sachen fordert, wie eben zum Beispiel deutsche Rüstungsgüter. Und es ist ein sehr zynisches Spiel. Also das kann man so ganz klar und offen sagen, dass die Türkei eben sich immer auch abspricht mit der NATO oder auch mit Deutschland, wenn es darum geht, neue Militärinterventionen beispielsweise gegen Rojava oder gegen Südkurdistan zu planen und dann die Tat umzusetzen. Und das Armenier-Thema ist eben so, dass sehr wenig Wissen dabei ist. Und in den letzten Wochen ist ja noch eine weitere sehr interessante Komponente dazugekommen in der deutschen Politik, besonders in der Regierungspolitik, nämlich die Aserbaidschan-Affäre, was ja nochmal sozusagen eine weitere interessante Komponente mit hinzufügt, weil eben scheinbar ganze Bundestagsabgeordnete von dem aserbaidschanischen Regime, was extrem armenierphob ist, eingegangen ist, und dementsprechend erfahren die Armenier jetzt Druck von zwei Seiten. Also einerseits durch die aserbaidschanische Lobby und andererseits durch die deutsch-türkische Waffenbrüderschaft. Und das heißt, die Armenier, obwohl wir so ein kleines Volk sind, spielen durchaus irgendeine Rolle in dieser großen deutschen Politik, und zwar als Leidtragende, denn es ist tatsächlich so, dass eben diese sehr schmutzige Politik meines Erachtens der Bundesregierung, sei es mit Aserbaidschan, sei es mit der Türkei, auf unseren Rücken ausgetragen wird und es letztendlich nur darum geht, die Interessen der Türkei zu befriedigen, und dahingehend ist diese deutsche Politik eine Bankrotterklärung, aber auch zutiefst ignorant.
Ich hatte zum Jahrestag des Genozids auch auf Twitter geschrieben, dass dieser Genozid auch ein Teil der deutschen Geschichte ist. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, merke ich, dass ich es überhaupt gar nicht übertrieben habe. Weil ich habe da auch ein bisschen gezögert. So, hast du jetzt ein bisschen übertrieben oder wie ist das und dies? Aber das zeigt jetzt wirklich, das ist ein Teil der deutschen Geschichte, so wie auch das Massaker in Halabja ist genauso Teil der deutschen Geschichte, Rojava auch ein Teil deutscher Geschichte. Und das Abarbeiten, das immer ansprechen, ist natürlich sehr wichtig. Wie sieht's aus mit den einzelnen Erfahrungen? Also ich hatte dir ja auch im Vorgespräch auch gesagt, dass ich zum Beispiel auch komischerweise armenischen Rassismus erlebt habe, obwohl ich habe es auch recherchiert. Es gibt sehr viele kurdische Familien, die halt nicht wissen, ob sie armenische Wurzeln haben, weil uns wurde gesagt, das Dorf, in dem meine Eltern geboren sind, war früher ein armenisches Dorf, und dann hatte ich gedacht, okay, machst du mal einen DNA-Test, mal gucken, was so interessanterweise rauskam. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie seriös diese Tests sind und ob das überhaupt stimmt, ob was da drin steht, weil wenn es nach denen ginge, bin ich aus Syrien und bin Araberin und aus Halep, und das ist aber eine kurdische Stadt, aber okay, dann ist es immer so, und das einzuordnen, und habe dann zum Beispiel ja auch erzählt, dass ich als ich in der Schule war, dass es sehr viele türkische MitschülerInnen waren, die mich beschimpft haben mit allen möglichen Sachen. Ne? Du bist Kurdin, du bist Terroristin, du bist. Und dann kam dann immer wieder so scheiß Armenierin. Und oder du armenische Bitch. Und dann dachte ich so irgendwann so, natürlich wusste ich, dass das ein anderes Volk ist und alles Mögliche. Aber ich, ganz ehrlich, ich konnte es nirgendwo einordnen. Ich habe mich auch nie irgendwie, es hat mich nie richtig gestört, weil ich nicht wusste, wo ich das einordnen soll. Und habe mich dann auch irgendwann, als ich mich angefangen habe zu politisieren, also mit so 15, 16, habe ich dann angefangen, mich darüber irgendwie zu erkundigen, habe dann auch Witze darüber gemacht, dass ich hatte auch eine Freundin, Melanie zum Beispiel, die war auch aus der Türkei, so viel ich weiß, auch Armenierin. Wo wir uns gegenseitig auch immer lustig gemacht haben darüber, um es besser zu überwinden wahrscheinlich. Und ich gesagt habe, mir geht's, wenn ich dich sehe, merke ich, dass ich Privilegien habe. So, weil wenn ich beschimpft werde, werde ich mit Armenierin beschimpft. So, und das ist, wir haben uns da zwar immer lustig gemacht, aber das war so eine Art wie so eine Stärkung, so eine Aufrechthaltung. Wie schaffen wir das, dagegen zu kämpfen? Wie sah es mit dir aus, Hovhannes? Wie hattest du, also du bist, glaube ich, nicht in Deutschland geboren, aber bist als kleines Kind hierher, in diesen deutschen Schulen mit sehr vielen türkischen MitschülerInnen oder auch andere. Wie hast du diesen anti-armenischen Rassismus überlebt, sage ich mal jetzt, mit Achtung, ohne zu übertreiben?
Ich denke, für mich war es leichter. Ich bin mit 7 Jahren hierher gekommen, 6, 7 Jahren. Und dementsprechend bin ich auch in Großstädten mit türkischen, kurdischen MitschülerInnen aufgewachsen. Und es hat uns eher verbunden, dass wir aus der gleichen Region kamen. Damals wusste man auch nicht so viel über Politik und Geschichte. Und dementsprechend ist es für mich ein Vorteil eher, dass ich halt mit vielen solchen MitschülerInnen aufgewachsen bin, auch Gemeinsamkeiten festgestellt habe. Und ich denke, dass diese Komponente eher dadurch gekommen ist, als man sich politisiert hat, wo man eben die politischen Mechanismen der Bundesregierung oder auch allgemein des deutschen Staates ein bisschen kritischer sieht und analysiert, dann sieht man eben, dass eben die deutsche Aufarbeitung leider nicht so gut stattgefunden hat, was die Mitbeteiligung am Genozid anbetrifft. Also wir reden hier nicht nur über Waffenlieferungen, wie es deutsche Tradition ist mittlerweile, sondern eben auch direkte Beteiligung von deutschen Offizieren, von Generälen, die eben vor Ort im Osmanischen Reich waren und tatsächlich sogar auch diese Gedankengänge in die faschistische Bewegung in Deutschland, die dann ja auch ihren Vater aufgenommen hat, mitgetragen haben. Nun gut, ein weiteres, anderes Thema. Aber in Bezug auf Deutschland muss man eben analysieren, dass die Armenier weitestgehend für die Deutschen eben unbekannt sind. Das hat sich jetzt vielleicht mit ein paar Sportfiguren in den letzten Jahren geändert. Aber es gibt ja seitens der türkischen Community in Deutschland auch viel Unwissen oder auch falsches Wissen gegenüber den Armeniern. Ich denke, das hat eben damit zu tun, dass eben der türkische Staat eben das Narrativ vorgibt, dass der Armenier die Feinde seien des türkischen Volkes. Und viele übernehmen das kritiklos oder sie ignorieren es und schweigen auch dazu. Also bezüglich des letzten Artsachkrieges zum Beispiel, wo wir viel auf den Straßen waren, war es eben so, dass natürlich einige linke Kräfte Solidarität geäußert haben, aber ich würde sagen, die Mehrheit der Menschen mit dem Hintergrund der Türkei, die hier leben, hat diesen Konflikt wahrscheinlich gar nicht so sehr wahrgenommen oder hat mehr oder weniger sporadische Solidarität mit Aserbaidschan gezeigt. Mhm. Ich denke, da ist eben viel Aufarbeitung nötig bezüglich der eigenen Geschichte, aber bezüglich der Rolle, die eben der türkische Staat und seine Institutionen in Deutschland einnehmen. Denn es ist eben so, dass der türkische Staat aufgrund der tiefen Verbindung mit der deutschen Bundesregierung auch sehr, sehr viele Freiheiten hat, als Staat zu agieren. Um weitere Beispiele zu geben, also als linker Aktivist sieht man das eben daran, dass die Repression natürlich einerseits gegenüber kurdischen Aktivistinnen sehr, sehr viel härter ist, als es sonst der Fall wäre. Das gesamte Konstrukt des PKK-Verbots und der Kriminalisierung ist rechtsstaatlich überhaupt nicht standfest. Also es ist eine rein politische Verfolgung, die von Seiten der Türkei ausgeht. Also die Türkei gibt eben diese Marschrichtung vor. Und wenn ich mal so aus meiner Erfahrung berichten kann, aus den Fällen, die ich eben auch begleitet habe, also aus den politischen Fällen gegen Repression zum Beispiel, dann ist es eben so, dass man ganz klar sehen kann, dass die deutsche Justiz in meinem Aufgabenfeld jetzt, dass die deutsche Justiz sehr, sehr viele Narrative und Informationen seitens des türkischen Staates direkt übernimmt, was eben sehr, sehr schwierig ist und überhaupt nicht zu akzeptieren sein sollte. Also es gibt diese Fälle der Kriminalisierung aufgrund des PKK-Verbotes, wo eben durch den Mund des deutschen Richters eigentlich der türkische Geheimdienst spricht, um es so deutlich auszudrücken. Und ich verfolge diese Fälle ja qua Profession, und diese gibt es auch jetzt wieder, vor 2 Tagen zum Beispiel, wo eben Menschen verurteilt werden. Und es geht hier wirklich um Haftstrafen. Wir reden hier nicht über sogenannte Kavaliersdelikte, sondern es sind schwere Vorwürfe, wo eben diese schwerwiegenden Urteile auch gefällt werden, aus reiner Interessenlogik gegenüber dem türkischen Staat, aus einem Gefallen gegenüber dem türkischen Staat. Und das sehen wir nicht nur in Bezug auf kurdische Aktivisten, sondern auch gegenüber aramäischen Aktivisten, die natürlich auch selbst vom Genozid betroffen waren. Und in Bezug auf die armenischen Aktivistinnen ist eben so, dass natürlich einerseits die Drohung vorhanden waren, andererseits ist es eben auch so, dass wir natürlich immer damit rechnen müssen, dass irgendwann diese harte Repression, die jetzt die Kurdinnen trifft, auch eines Tages uns treffen könnte. Mhm. Das wird der Fall sein, wenn die armenische Diaspora in Deutschland sich noch mehr politisiert und mobilisiert. Und weil ich gar keinen Zweifel daran habe, dass dieses Thema aktuell bleiben wird. Und dann werden die Armenier das erfahren, was die Kurden heute erfahren in Bezug auf die deutsche Justiz. Mhm. Und das ist nicht eine Sache, die jetzt, sage ich mal, eine Hypothese von mir wäre, sondern die gründet auf empirische Muster. Denn die Armenier waren in der Diaspora eher unpolitisch in Deutschland, aber der Arzachkrieg hat die sehr mobilisiert und politisiert. Und wir haben sogar erlebt, dass in Hamburg zum Beispiel sogar eine Autobahn blockiert wurde von der armenischen Community. Mhm. Und die Repression ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Aber da muss man eben sehr wachsam sein und versuchen, die Verbindungen aufzubauen, um sich gegenseitig zu stärken, Solidarität zu zeigen. Und ich denke, in politischer Hinsicht kann man dann eben auch gemeinsam diese Rassismus-Erfahrungen nicht nur teilen, sondern auch gemeinsam bekämpfen.
Was hattest du mit dem 2. Juni gemeint?
Ja, am 2. Juni ist besonders dieses Jahr etwas ganz Besonderes, und der Deutsche Bundestag hat meines Erachtens sehr zielstrebig auch damit gespielt gegenüber der Türkei. 1921, am 15. März, erschoss der armenische Revolutionär Soromon Telerian den Architekten des Genozids Talat Pascha, und zwar in Berlin, Charlottenburg, direkt auf der Hardenbergstraße, also mitten in der Szenerie, und das war Teil eines Plans, einer Racheaktion namens Operation Nemesis, was für uns sehr wichtig ist und auch aus meiner Sicht auch eine sehr gute Tat war, denn es hat eben zumindest einen Teil der Opfer gerecht, indem man Talat Pascha, der bis dahin zwar vor einem osmanischen Gericht in Absentia zu Tode verurteilt wurde, allerdings nach Kriegsende dann nach Berlin floh und mehr oder weniger als freier Mann, oder das heißt mehr oder weniger als sehr freier Mann in seinem sehr luxuriösen Stil in Berlin lebte und gar nicht zur Rechenschaft gezogen wurde. Auch andere Täter des Genozids wurden nicht zur Rechenschaft gezogen, und dementsprechend war das ein Teil der Justiz, die eben armenische Revolutionäre verübt hatten. Und der Plan war eben, dass Soromon Telerian Talat Pascha auf offener Straße dann erschießt, sich aber stellt, um einen Prozess anzustrengen, wo er dann als Angeklagter die Rolle des Anklägers übernimmt und die Gräueltaten der Jungtürken zum ersten Mal in der Weltöffentlichkeit repräsentiert. Und dieser Prozess fand eben am 2. und 3. Juni, also am 2. Juni 1921 statt. Und das jährt sich dieses Jahr zum 100. Mal. Und was das Interessante ist an diesem Prozess, juristisch, politisch, ästhetisch, wie auch immer, ist, dass eben Soromon Telerian freigesprochen wurde, obwohl er auf offener Straße halt jemanden tötete. Und im Zuge dieses Prozesses kamen halt viele Zeugen ins Gerichtssaal in Berlin, um eben die Gräueltaten zu bezeugen, um sie zu beschreiben. Und das war sozusagen der erste Moment vor einer Weltöffentlichkeit, wo eben der armenische Genozid behandelt wurde. Und das hat eine sehr große Bedeutung, das hat auch eine sehr enorme Bedeutung im Feld der Juristerei, weil eben einer der Besucher dieses Prozesses ein gewisser Raphael Lemkin war, also ein polnisch-jüdischer Jurist, der damals noch kein Student der Rechtswissenschaften war, allerdings diesen Prozess miterlebte und sich daraus entschloss, eben selbst Jurist zu werden. Und ich erzähle kurz die Geschichte von Raphael Lemkin, weil sie auch sehr prägnant und bewegend ist. Raphael Lemkin wurde dann eben selbst Opfer des NS-Faschismus und sollte dann eben auch fliehen vor den Nazi-Banden, die dann eben nach Polen einmarschierten. Und er war dann derjenige, der diesen Begriff Genozid überhaupt erst in die UN-Konvention 1948 einführte und damit auch eigentlich das internationale Recht, so wie es in der heutigen Form gedacht ist zumindest, mitbegründete. Das heißt, dieser Prozess von Soro Montelirian am 2. Juni führte mit dazu, dass eben das internationale Recht entstehen konnte, um eben Verbrecher gegen die Menschheit, wie man das ja sagt, Crimes Against Humanity, vor Gericht zu bringen. Denn damals war es eben so, dass die Staaten sehr souveränistisch im Recht aufgebaut waren. Das heißt, wenn jemand eben wie Talat Pascha Hunderttausende in der Türkei ermorden ließ, dann konnte kein Gericht auf der Welt außerhalb der Türkei ihn dafür zur Rechenschaft ziehen. Mhm. Und mit dem Internationalen Strafgerichtshof versucht man, dem entgegenzuwirken. Das klappt nicht so ganz, aber es gibt zum Beispiel in Bezug auf den Genozid in Ruanda 1994 durchaus auch Beispiele, wo dann eben auch die Täter vor einem internationalen Gerichtshof gezogen wurden. Mhm. Das ist der Hintergrund des 2. Juni und der 2. Juni ist also nicht nur der Tag des Prozesses von Soro Montelirian in Deutschland, sondern eben auch der Tag der Verabschiedung der Bundestagsresolution. Und ich bin mir sicher, dass das kein Zufall war, dass der Bundestag ausgerechnet den 2. Juni ausgesucht hat.
Mm. Okay, ich fand das echt super. Also also ich habe wirklich sehr viel gelernt, und wobei ich finde, das ist nur der erste Schritt für einen Einblick. Und es war sehr interessant. Aber ich möchte mal, also das habe ich jetzt angefangen im zweiten Staffel, dass ich mal über das Essen rede. Essen ist für mich politisch, Liebe ist für mich politisch, alles, was nicht politisch erscheint, nicht politisch gelesen wird, ist für mich politisch, weil der Hintergrund immer sehr interessant ist. Aber ich möchte mal wissen, wie ist deine Küche? Das frage ich immer so meinen Gästen, wie ist deine Küche? Wir als hier in Deutschland Geborene haben dann auch so ein bisschen deutsche Küche, aber auch die Küche der Familie. Was kochst du gerne?
Ich muss offen und ehrlich gestehen, dass ich nicht sehr gerne koche zum Ersten, aber ich esse gerne. Und die Küche ist dementsprechend sehr verschieden, also sehr international. Aber natürlich gibt es die Hintergründe, sag ich mal, aus unserer Region, womit wir dann eben auch aufgewachsen sind, in den Familien, die wir dann eben auch erleben. Also was wir dann auch relativ schnell auch bemerkt haben, ist ja, dass die türkischen Läden in Deutschland sehr ähnliche Sachen, wenn nicht sogar die gleichen Sachen anbieten, die wir damals in Armenien gekauft und konsumiert haben, sodass wir dementsprechend auch immer wieder dort im Einkaufen waren. Ich denke zum Beispiel an den Weißkäse, den es in deutschen Läden so nicht gibt zum Beispiel, oder an die Kräuter, Lahmacun etc. Das heißt, man ist auch da zum Beispiel in Kontakt mit Türken und Türkinnen gekommen, eben weil das Sortiment oder einfach die Produkte sehr ähnlich waren und man schon wusste, okay, da kann man halt zum Beispiel die Zutaten bekommen, um bestimmte armenische Gerichte zu kochen.
Ja, genau. Also das ist komisch mit diesen Küchen in Westasien. Man hat hier zum Beispiel, man hat hier Lahmacun, man hat hier Dolma, man hat hier, was gibt es noch für Beispiele? Also so spießartig, ne? So Fleischspieße. Und man kann das nicht erkennen. So, was ist was? Und ich finde auch, die Diskussion finde ich auch jetzt nicht so sehr interessant. So, Lahmacun ist eigentlich arabisch und Dolma ist eigentlich griechisch, sowas halt diese ganzen Narrative. Aber das ist auch der Grund, warum ich immer auch in den vorherigen Folgen gesagt habe, ich mag die Mosaik nicht. Westasien ist keine Mosaik, weil es gibt keine Mosaik ist ja der krasse Übergang von einer Farbe zur nächsten. Es ist rot und dann ist grün. Aber stell dir mal ein Marmorpapier vor. Da weißt du nicht, wo die Farbe endet und wo es blendet und in die andere Richtung geht und dann so. Also das hat für mich eine große Bedeutung und auch sehr interessant. Findest du es rassistisch, wenn man immer wieder so sagt, so, nee, Lahmacun ist doch überhaupt nicht arabisch, sondern das ist eher armenisch oder umgekehrt. Man sagt, das ist doch keine armenische Küche, ihr habt doch alles, das ist doch die türkische Küche, weil du gesagt hast, also wenn man jetzt heute in den türkischen Restaurants geht, wobei ich habe so selten türkische Restaurants entdeckt, die Besitzer sind immer irgendwie kurdisch. Und dann weiß ich auch gar nicht, warum diese türkische Restaurants heißen, diese Dönerläden alles türkisch sind. Und wenn die Besitzer alles arabisch oder kurdisch sind. Arabisch gibt es ja auch seit neuestem. Vor allem die aus Südkurdistan, die haben auch sehr viel Shawarma, ist in letzter Zeit sehr Ding geworden. Aber okay, findest du es rassistisch, wenn man darüber diskutiert?
Sporadisch, spontan. Ich würde sagen, nein. Aber ich bin auch kein Experte dieser historischen Wurzeln des Essens.
Ja, es geht eigentlich eher um deine Einstellung, was rassistisch ist, was nicht rassistisch ist.
In der Hinsicht würde ich sagen, nein, also es ist mir auch nicht so wichtig. Mhm. Ich vermute mal, dass die Wurzeln gemeinsam sind, dass man da, wie du es schon angesprochen hast, dass man da nicht klar abtrennen kann, dass es auch Einflüsse gibt, die auf beiden Seiten erfolgten. Das ist zumindest meine Vermutung. Und zum anderen muss ich sagen, also das Essen ist, es gibt schon teilweise spezifisch armenische Gerichte, die ich zumindest in kurdischen oder türkischen Lokalen und griechischen, würde ich auch noch hinzufügen, so nicht kenne. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die angesprochenen bekannten Sachen, die man auch miteinander teilt. Ich habe auch von meinen Eltern gehört, als sie zum Beispiel in den letzten Jahren, also vor Corona, noch regelmäßiger nach Armenien gefahren sind, dass eben auch sozusagen Kebab so als Dönerform auch in Armenien viel stärker vermarktet wird, was vielleicht auch dahingehend zusammenhängen könnte, dass eben viel mehr Touristinnen kommen und das aus Europa ein bisschen kennen, weil wir eigentlich sehr viele Sachen zum Essen in diesem typischen Lahmacun-Brot einwickeln und essen, also nicht nur Fleisch, sondern eben auch Kräuter und Käse und, sage ich mal, dieses Dönerbrot, wie man es ja in Deutschland sehr gut kennt, haben wir eigentlich weniger, aber jetzt kommt das dann eben auch so nach Armenien. Und ich muss sagen, persönlich bin ich immer sehr gerne in diesen Lokalen. Also das einzige Kriterium, wonach ich schaue, ist eben zu gucken, okay, wenn ich jetzt weiß, der Besitzer ist eben ein AKP-Geschäftsmann, dann betrete ich diesen Laden gar nicht. Aber ansonsten gehe ich halt immer sehr gerne dahin, weil ich eben halt auch vom Hauptgericht bis zum Dessert eben Sachen finden kann, die nicht nur schmecken, sondern auch ein bisschen, Gefühle Richtung Heimat vermitteln. Also ich bin zwar mit der Familie aus der Republik Armenien, aber natürlich habe ich auch, wie so viele Armenier dort, die Wurzeln in Westarmenien, was man sagt, zum Beispiel, also der Urgroßvater mütterlicherseits ist ja aus Van und dementsprechend ist es halt nicht nur das, was heute Armenien ist, sondern auch die Gebiete rund um Van, sogar bis nach Kilikien, wie wir es nennen, also Mardin, wie du es angesprochen hattest. Das sind so die Sachen, die uns bekannt kommen, oder Adana und so weiter, das sind Städte, Namen, Gebiete, mit denen wir auch sehr viel anfangen können und dementsprechend auch diese Einflüsse nicht vergessen haben.
Ja, eine Frage habe ich noch. Und zwar aus meiner Erfahrung. Ich habe 2017 oder 2018 habe ich meine Eltern besucht in Izmir und habe dann immer gesehen, so abends, wenn wir draußen waren oder so, war ein Lied immer sehr, was immer so auf Repeat ist, ne, was in diesem Jahr sehr fame ist und jeder irgendwo auf der Straße, im Auto, man hört. Und das war tatsächlich ein armenisches Lied, das hieß Migena. Und ich fand das krass, weil ich weiß nicht, wie viele Leute, die sich das Lied angehört haben, wussten, dass das armenisch ist.
Ja, dieses Lied war natürlich ein Riesenerfolg. Ich weiß nicht, wie viele hundert Mal es gestreamt wurde. Und
Millionen.
Ich habe das auch mal eher zufällig gesehen und die Sensoren gehen natürlich an, sobald man armenisch hört. Und ja, es ist ein sehr interessantes Phänomen gewesen, die wahrscheinlich irgendeinen Nerv getroffen hat bezüglich der Melodie, denn den Text haben ja die meisten ja gar nicht verstanden. Der ist auch typisch liebesmelancholisch ein bisschen, sage ich mal, was so Poplieder eben halt bringen. Ja, ich glaube, es gibt eine gewisse armenische Sichtbarkeit in den letzten Jahren, die auch von Land zu Land variiert. Also in Frankreich ist die Community viel größer und das Lied war ja auch mit einem französischen Rapper gemacht worden. Dann gibt es noch die Community in den USA, die ebenfalls sehr, sehr groß ist und auch im kulturellen Bereich viele Verbindungen hat. Also da ist es zum Beispiel weitaus geläufiger, dass irgendein Mensch in den USA ein Armenier kennt oder so. Vielleicht die bekannteste Influencerin, Kim Kardashian, ist ja auch Armenierin.
Wobei ich sagen muss, eigentlich, ich finde das sehr wichtig, dass dass Kardashians auch immer, also beziehungsweise Kim Kardashian vor allem, auch es ist, auch wenn sie nicht in meiner Timeline ist oder wenn ich sie jetzt nicht irgendwie gerade folgen muss oder so, finde ich das sehr wichtig und sehr richtig, dass Leute, die so eine Reichweite haben, dieses Thema oder ähnliche Themen dann immer wieder ansprechen und keine Angst vorhaben vor irgendwie Follower-Verlierung und so. Das war ja zum Beispiel auch letztes Jahr oder wann war das, wo als Kim Kardashian auch den Genozid angesprochen hat oder so eine Story, glaube ich. So. Und dann gab es einen riesen Aufschrei und das war ekelhaft, wie man da vorgegangen sind. Vor allem die türkischen Communities, die sind da sexistisch vorangegangen, haben sie beleidigt, demütigt, haben sie angegriffen, so auch, das war irgendwie so, aber ich finde das trotzdem sehr wichtig, auch wenn es jetzt, wie du sagst, in Amerika natürlich sehr, sehr, aber wie weit ist das hier in Europa überhaupt sichtbar? Aber ich habe dich unterbrochen,
ja. Sorry. Nee, alles gut, klar, ich meine, wenn sie, weiß nicht, 180 Millionen Follower oder so hat und da eine Story macht zum Genozid-Gedenktag, ist das natürlich etwas, was auf einen Schlag viel, viel mehr Leute erreicht als Hovhannes mit seinen kleinen, gut gemeinten Posts. Aber letztendlich ist es natürlich auch für sie natürlich auch ein Thema der Identität. Also sie ist auch regelmäßig da und davon unabhängig war es eben auch so, dass viele Armenier auch so denken, dass okay, wenigstens kennt man uns dadurch ein bisschen, man weiß, dass es Armenier gibt, sei es durch sie oder zum Beispiel durch einen Bundesligaspieler, den es dann hier gab. Das ist für einige durchaus wichtig. Ich muss immer sagen, ich sehe diesen Aspekt natürlich auch, aber es gibt viel andere wichtigere Dinge, wenn man zum Beispiel die Kultur anbetrifft. Muss ich ehrlich gesagt sagen, dass mein Musikgeschmack eigentlich nur Hip-Hop ist, außer im Bereich des Armenischen, dann switch ich um auf die traditionellen Fedai-Lieder. Das ist irgendwie sehr interessant. Aber das ist für mich auch unsere Kultur. Also das ist das, was wir aufbewahren sollten, was auch natürlich auch sehr eine politische Botschaft mit einbetrifft. Und darüber hinaus ist es eben halt so, dass die armenische Kultur ja eine sehr, sehr alte ist. Und wenn man sich damit beschäftigen möchte, ist das ein hervorragendes Feld, um viele Sachen zu entdecken. Und dem gegenüber muss ich eigentlich sagen, ist vielleicht ein bisschen oldschool, wenn ich das so sage, aber die alte armenische Geschichte ist viel, viel interessanter als das, was armenische Popkünstler heutzutage produzieren. Dass das viele Jugendliche nicht so sehen, ist mir auch bewusst. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, dürfen wir nicht vergessen, was eine Kultur ausmacht. Und das sind nicht irgendwelche Followerzahlen, die kommen und gehen, sondern das ist unser Alphabet, was immer bleiben wird. Das ist unsere Sprache. Und dahingehend muss ich sagen, muss man das immer so sehen, dass man versucht, das Wertvolle zu bewahren, weiterzuentwickeln. Und demgegenüber betrifft das viele Bereiche. Das ist Kunst, das ist Literatur, das ist auch das Essen und so weiter und so fort. Und ich denke, dass man besonders in der Diaspora, wo wir uns ja als Armenien hier befinden, eben eine größere Anstrengung aufbringen sollte, um diese Wurzeln nicht zu vergessen. Denn es gehört auch zur armenischen Geschichte, auch dazu, weit vor dem Genozid übrigens, dass auch die Diaspora immer existierte und viel zur Kultur beitrug. Das muss man auch so sagen.
Ja, Johannes, ich danke, dass du dir Zeit genommen hast und Dankeschön.
Und ja, ich habe zu danken. Hat mir große Freude bereitet.
Dankeschön, Dankeschön. Mach's gut.
Mach's gut.